Also, wir wollen heute wieder das Johannesevangelium öffnen. Wir sind im Kapitel 2 angekommen und wir mussten ja leider eine längere Pause machen. Ich freue mich, mit euch in den Text wieder hineinzugehen und ich möchte erstmal diese paar Verse wieder lesen, zur Erinnerung für diejenigen, die es vielleicht vergessen haben. Und naja, natürlich auch für uns alle. Okay, Johannes Kapitel 2, Vers 1. Und dann am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sprach zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder 2 oder 3 Eimer fasste. Also es sind ungefähr 39 Liter. Ungefähr. Vers 7. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben hin. Und er sprach zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es hin. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da rief der Speisemeister den Bräutigam und sprach zu ihm: Jeder Mann setzt zuerst den guten Wein vor und dann, wenn sie trunken geworden sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Und seine Jünger glaubten an ihn. Lass uns noch stille werden. Lieber Vater, wir danken dir auch für dieses Wort. Wir danken dir für das Zeichen, Herr Jesus, das du hier gesetzt hast. Und wir bitten dich, dass du es uns recht verstehen lässt, dass wir es begreifen und dass du in unserem Leben Veränderungen schaffst, dadurch, dass wir in der Tiefe verändert werden, in unserem Herzen, unserem Verständnis, dadurch, was du uns hier lehrst. Dein Name sei gelobt. Danke, Herr. Amen. Also, wie wir sehen, Jesus befindet sich auf der Hochzeit in Kana in Galiläa. Ihr könnt euch bestimmt erinnern an die Karte, wo ich es auch gezeigt habe, wo Kana lag und von wo die Jünger gekommen sind. Und jetzt waren sie auf der Hochzeit. Ich möchte kurz wiedergeben, wieso die Hochzeiten damals gewesen sind. Also bevor es zur Hochzeit kam, gab es immer eine Verlobung, wo die Braut dem Bräutigam versprochen wurde. Das war davor gewesen. Meistens also war es ein Jahr davor gewesen, dass die Braut dem Bräutigam versprochen wurde. In dieser Zeit, in dieser Verlobungszeit, hatte der Bräutigam die Gelegenheit, sein eigenes Haus zu bauen oder beim Elternhaus anzubauen, wie auch immer. Es war auf jeden Fall etwas, wo er wohnen konnte, wenn er die Braut heimgeführt hat. Und wenn er fertig war mit seinen Vorbereitungen für die Hochzeit, dann kam der Tag, wo die Braut geholt wurde. Und auch das geschah sehr interessant, weil der Zug ging meistens, also die Braut zu holen, das war so ein, ich will nicht sagen Karnevalszug, aber sowas ähnliches, natürlich ohne Verkleidung, aber es ging meistens abends los, der Bräutigam mit seinem Gefolg, mit seiner Gefolgschaft ging abends los mit Fackel, mit Gesang, mit Jubel und mit Freude zogen sie durch die Straßen, um die Braut zu holen. Und wo der Bräutigam unterwegs war, das kam schnell zu Ohren der Braut und sie machte sich fertig und sie wurde entgegengeführt. Also der Bräutigam ist unterwegs, die Braut zu holen. Und wo die Braut es mitkriegt, dass er unterwegs ist, kommt auch sie dem Bräutigam entgegen. Das lesen wir übrigens auch in Psalm 45 und auch Matthäus 25, Vers 1, wo uns Jesus davon spricht, dass wo die Braut es hört, der Bräutigam kommt, da heißt es, dass sie dem Bräutigam entgegeneilen. Ja, und sie kommen entgegen und sie treffen sich in, ja, ich will nicht sagen in der Mitte, aber irgendwo, auf jeden Fall in der Nähe, wahrscheinlich eher von der Braut. Und dann geht es heimwärts. Ein sehr schönes Bild, ich möchte das gar nicht ausweiten, was auch Jesus uns wiedergibt bei seiner Wiederkunft und vom Treffen mit der Gemeinde. Dann, wo sie sich treffen, war das eine alte Sitte, wahrscheinlich abgeleitet von Hesekiel 16, dass der Bräutigam seinen Mantel runternimmt und die Frau mit dem Mantel umkleidet von Hesekiel 16. Das wurde übrigens noch bei den Beduinen bis ins 20. Jahrhundert praktiziert, dass die Braut bedeckt wurde mit diesem Mantel des Bräutigams als Zeichen, ich sorge für dich, ich umgebe dich, ich schütze dich, du bist jetzt sozusagen unter meinen Fittichen und ich bin dafür zuständig, dass es dir gut geht, um dich von allem anderen, von allem Übel und sonst was dich treffen könnte, zu beschützen. Das war das Zeichen, was der Bräutigam halt gemacht hat. Und dann ging's nach Hause, wo sie zum Bräutigam kamen. Die Party war meistens beim Bräutigam. Er sorgte dann für alles, was dort war, auf dieser Party. Es war, ja, ich sage Party, weil es war in der Tat, der Höhepunkt, hatte ich auch schon letztes Mal erwähnt, war die Feierlichkeit, also das Essen. Dazu kam, dass sie sich das Versprechen gegeben hatten, also das Gelübde. Es war im Altertum einfach ein mündliches Gelübde. Später sehen wir in der Geschichte, dass es auch schriftlich gewesen war. Also dieser Tag oder diese Tage waren gefüllt von Freude, von Segenswünschen. Wir sehen das zum Beispiel in Richter bei Simson. Da war Zeit für Rätsel und ja, verschiedene so Sachen. Also so war eine jüdische Hochzeit. Und hier sehen wir, Jesus ist eingeladen zu dieser Hochzeit. Er kommt und zum großen Übel dieser Hochzeit, diesem Freudenfest geht der Wein aus. Und Maria kommt zu Jesus. Und ich hatte letzte Mal versucht, diese Frage zu beantworten, warum kommt Maria zu Jesus? Und ich gab die Antwort aus der Betrachtung der Geschichte von diesen 30 Jahren. Maria wusste, wer Jesus war. Sie hatte die volle Offenbarung, also die volle ist jetzt natürlich relativ, aber sie hatte eine große Offenbarung gehabt in der Geschichte. Sie wusste, wer dieser Jesus ist. Und weil sie eine gewisse Verantwortung hatte, wie wir aus dem Text sehen, in diesen ersten Versen, kommt sie zu Jesus. Und als zweitens hatte ich auch genannt, dass wohin sonst sollte sie gehen? Dieser Jesus hat nie gesündigt. Es war ein perfektes Kind. Ich würde auch dahin gehen. Also sie kommt zu Jesus. Und heute kommen wir dahin, dass Jesus die Antwort gibt. Hier kommen wir zu der Reaktion Jesu. Und ich möchte es nochmal betonen, dieser Text, den wir hier haben, steht unter dem Kontext des Verses, also Vers 11. Das ist ein Zeichen. Jesus macht hier ein Zeichen. Und wir müssen in dieser Geschichte das betrachten und das sehen, auf was ist es ein Zeichen, auf was werden wir hier hingeführt, wohin werden wir hingeleitet und auf was wird hingedeutet. Und das sehen wir in der Reaktion Jesu, in seinen Antworten werden wir sehen, dass Jesus hier Zeichen setzt, auf Dinge hinweist. Also kommen wir zu der Antwort Jesu. Maria kommt und fragt Jesus, dass er hier etwas machen soll. Und jetzt Vers 4. Jesus spricht zu ihr, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. das erste Zeichen, was Jesus hier setzt, sehen wir in der Anrede Marias, in der Anrede seiner Mutter. Und ich denke, es ist sehr, sehr notwendig, das zu betrachten. Aus welchem Grund? Es ist ein Zeichen. Eine beträchtliche Anzahl von Menschen haben ihre Lehre gegründet auf Maria und haben Maria emporgehoben als eine Person, die eine Mittlerfunktion hat und sogar auch aus dieser Stelle, aus dem Evangelium nach Johannes Kapitel 2, hier nehmen sie Maria und sagen, seht ihr, Maria ist die Mittlerin zwischen der Bedürfnisse der Menschen und Jesus. Wir brauchen eine Maria. Ihr Lieben, es ist ein großer Irrtum, denn wir sehen hier, wie Jesus sie hier anspricht. Und Jesus macht etwas sehr deutlich. Maria, du hast keine andere Beziehung zu mir, wie auch jede andere Frau. Also, es ist eine gleiche Beziehung zwischen dir zu mir und jemand anders zu mir. Maria, du bist keine Mittlerin, denn es gibt nur einen einzigen Mittler, 1. Timotheus 2, Vers 5. Maria, du hast keine rettende Beziehung zu mir. Das sehen wir auch sehr deutlich und auch möchte ich bestätigen aus Lukas Kapitel 11, Vers 27, wo eine Frau, die Jesus reden hört, sagt, ich lese es vor, es geschah aber, als er dies redete, also Jesus hat gepredigt, da erhob eine Frau aus der Volksmenge die Stimme und sprach zu ihm, glückselig ist der Leib, der dich getragen hat und die Brüste, die du gesogen hast. Jesus aber sprach, glückselig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und bewahren. Nicht Maria, die mich getragen, die mich geboren hat, die mich genährt hat und großgezogen hat, sondern die das Wort Gottes hören und bewahren. Warum sage ich das? Dass aus diesen Worten Jesu, Frau, was habe ich mit dir zu tun, das alles zu erkennen ist. Das sehen wir, ich zitiere nochmal, bevor ich jetzt gleich zum Text komme, aus Markus Kapitel 3, wo die ganze Familie samt der Mutter wieder nach Jesus verlangt und Jesus sprechen möchte und Jesus dieses Verhältnis klärt, deutlich macht, also noch, wenn ihr wollt, deutlicher wie hier in diesem Text. Markus 3, Vers 31, da kamen seine Brüder und seine Mutter. Sie blieben aber draußen, schickten zu ihm, ließen ihn rufen. Also es war auch kein Platz im Haus, dass sie reingehen konnten. Es war alles so voll. Also haben sie wahrscheinlich von Mund zu Mund irgendwie, ruft mal Jesus, wir sind hier draußen, seine Mutter und seine Brüder. Und die Volksmenge saß um ihn her. Sie sprachen aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und suchen dich. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter oder wer sind meine Brüder? Und indem er ringsum die ansah, die um ihn saßen, sprach er, siehe da meine Mutter und meine Brüder. Denn, Vers 35, wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Sie haben keinen Vorzug, keinen geistlichen Vorzug zu Jesus. Maria hat kein Privileg. Und jetzt zum Text, wie wir das selbst aus dem Text sehen. Jesus redet sie weder als Maria an, noch redet sie als Mutter an, sondern nur als Frau. Das benutzt er genauso, wo er am Ende des Johannesevangeliums Kapitel 19, wo Jesus am Kreuz hängt, Vers 26, wo er sich zu ihr wendet, spricht er ihr sie auch nicht als Mutter an, sondern genauso als Frau. Vers 26, als nun Jesus seine Mutter sah und die Jünger, die dabei stehen, den Jünger, der dabei stand, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Und wisst ihr, was auffallend ist? Dass Jesus diese Bezeichnung genauso gebraucht zu anderen Frauen. Und das sogar zu ausländischen Frauen, nicht mal jüdischen Frauen, sondern in Matthäus Kapitel 15, Vers 28 gebraucht er das zu der kananitischen Frau, wo er sich im Ausland befindet und diese Frau ihnen hinterherläuft und ihn bittet, die Tochter zu heilen. Dann spricht Jesus sie als Frau an und fertig. Und genauso die Frau am Brunnen, die Samariterin im Johannesevangelium Kapitel 4, spricht er auch nur als Frau an. Also, was zeigt es uns auf? Es ist eine Neutralität, es ist ein ganz klarer Hinweis. Ihr Lieben, Maria hat die gleiche Beziehung zu mir wie auch jede andere Frau. Sie hat keinen Vorzug, keinen geistlichen Vorzug. Auch wenn sie meine also leibliche, irdische Mutter ist. Das Zweite, also wir sehen, Frau ist ein sehr neutraler Begriff, den Jesus hier verwendet und sie anspricht. Das Zweite ist, was Jesus sagt, im gleichen Vers, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Das ist sehr krass. Manche versuchen das etwas weicher zu machen und versuchen das so weich wie möglich zu übersetzen. Liebe Frau, was habe ich mit dir zu tun? Aber Jesus drückt das wirklich so krass aus. Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Was habe ich mit dir zu tun? Manche versuchen es sogar zu drehen und sagen, Frau, was hat das mit uns zu tun? Also nach dem Motto, dass man das hier abschwächen möchte, das ist doch nichts zwischen mir und dir. Das ist die Sache des Bräutigams. Der Kerl sollte für alles sorgen. Und er musste damit auch zeigen, dass er wirklich in der Lage ist, eine Frau zu ernähren und sie zu beschützen, dass er wenigstens hier das Zeug auf den Tisch bringt. Also was hat das mit uns zu tun? Wir sind raus aus dieser Sache. Ihr Lieben, nein. Der Text geht ganz klar, er spricht Maria an, kalt, aber nicht unfreundlich, sondern sehr direkt, um die ganze Lehre der Maria eigentlich aufzuheben, entgegenzuwirken. Ihr Lieben, es ist ein Zeichen, was Jesus hier setzt. Und dieses Wort, was habe ich mit dir zu tun, finden wir nur noch einmal wieder. Und zwar dort, wo die Dämonen zu Jesus reden. Jesus, was haben wir mit dir zu tun? Wir sind verschiedene Welten. Wir haben nichts miteinander zu tun. Also es ist ein krasser Ausdruck. Und ich denke, dass Jesus hier sehr deutlich machen möchte, Frau, du und ich. Wir sind aus zwei verschiedenen Lagern. Ein jeder Mensch, der nicht wiedergeboren ist, da ist eine Trennung. Steht auf der gleichen Seite wie all die Dämonen und die Nachfolger Satans. Diejenigen, die auf dieser Seite sind, befinden sich mit Satan und seinen Mächten und haben mit Jesus nichts zu tun. Und das ist ein klarer Ausdruck der Trennung. Frau, was habe ich mit dir zu tun? Du hast keinen Vorzug, wie auch jeder andere, der nicht glaubt, der nicht durch Glauben zu mir kommt. Und jetzt wird es etwas, denke ich, aufgeklärt. Hier sehen wir, dass Jesus nicht dort stehen bleibt, sondern durch den nächsten Satz er die Situation ja, vielleicht auflockert, aber klarstellt. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das musste klar sein. Das Leben Jesu funktionierte von A bis Z in Gottes Zeitplan. Immer und immer wieder wird es uns wiederholt, wie zum Beispiel in Johannes 7, Vers 30, 8, Vers 20, wo Jesus im Tempel war und die wütende Menge ihn ergreifen wollte und ihn töten wollte. Da sagt der Text, seine Stunde war noch nicht gekommen. Und in Johannes Kapitel 13, da heißt es auf einmal, also in der letzten Woche, dass Jesus wusste, seine Stunde ist gekommen. Der ganze Zeitplan, sein Leben war unter der Autorität und Führung Gottes. Und er macht es deutlich, er klärt hier die Situation und zeigt Maria, hör mal zu, ich funktioniere unter dem Zeitplan Gottes. Und wenn es soweit ist, dann ist es soweit, dann wirst du es sehen. Und jetzt aus der Antwort Marias sehen wir, dass sie es verstanden hat. Dass sie nicht beleidigt war. Pff, wie spricht der mich an, dieser Kerl? Ja, es ist mein Sohn. Ihr Kinder gehorcht euren Eltern. Nein, sie hat es verstanden, was hier passiert und wen sie vor sich hat. Denn sie sagt den Dienern im nächsten Vers, Vers 5, seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Hat nichts mit mir zu tun. Wir sehen praktisch, wie sie zurücktritt und sagt, was er sagt, das tut. Er ist der Verantwortliche. Er weiß es, er kann es. Was er sagt, das tut. Ihr Lieben, das ist das Motto eines jedes Kindes Gottes, danach zu leben, danach zu trachten, was er euch sagt, das tut. Auf wie vielen Hochzeiten wird das zitiert? In wie viel Leben wird das ja hineingeprägt, was er sagt, das tut. Und ein jeder möchte, ein jedes Kind Gottes möchte so leben, was er euch sagt, das tut. Leider finden wir aber hier in diesem Motto eine sehr verdrehte Auslegung. Wisst ihr, wie viele Leute es im Grunde so nehmen und sagen, ja, was er sagt, das wollen wir tun. Und sagen, okay, was Jesus sagt, das ist ja sein Wille, er offenbart seinen Willen. Was er sagt, es ist identisch mit seinem Willen, also das will er. Und dann finden sie sich in irgendeiner Situation ihres Lebens wieder und versuchen das in den Willen Gottes hineinzudrücken, sagen, jawohl, das ist von ihm gesagt, von ihm gewollt, wir sind im Willen Gottes. Und versuchen, ihr Leben einfach dort hineinzudrücken und unter dieses Motto zu stellen, obwohl sie weit davon entfernt sind. Wo es wirklich verdreht wird. Wo dieses Motto, nach dem sie leben wollen, einfach verdreht wird. Und ich finde, wir haben in der Bibel auch Beispiele davon, wo Menschen, die sich in einer Situation wiederfinden und diese Situation buchstäblich in den Willen Gottes als wenn hineinpressen und sagen, jawohl, es ist alles gut, ich lebe im Willen Gottes, aber in der Tatsache leben sie im Gericht Gottes. Ich las letzte Woche 2. Chroniker und da ging es um Amazia. Und Amazia erlebt großen Sieg von Gott. Er erlebt Gottes Schutz. Und es scheint mir so, dass Amazia sich in diesem Sieg wiederfindet, dass er denkt, wow, mein Leben ist gesegnet von Gott. Ich bin unter dem Willen Gottes. Ich mache das, was Gott will. Aber in seinem Irrtum, in seiner Torheit, er schleppt die Götzen mit und wiegt sich in Sicherheit. Und wo er darauf aufmerksam gemacht wird, da sagt er dem Propheten einfach, hey, sei mal ruhig, willst du Prügel oder was? Wer hat dich zu meinem Ratgeber gemacht? Sei still. Und mir scheint so, dass er diese Situation seines Sieges, dass es ihm einfach in den Kopf gestiegen ist, es ist alles gut, Gott hat mir den Sieg gegeben, also ich bin König, ich kann machen, was ich will. Ihr Lieben, eine jede Lebenssituation sollte geprüft werden. Ich weiß, wir machen es so gerne, dass wir alles in unserem Leben unter diesen Willen Gottes stellen möchten. Und es ist auch gut und richtig so. Aber prüfen wir es, ob es wirklich unter seinem Willen steht oder ob wir das nicht hineinpressen. Sehr oft finden wir es wieder in falschen Ehen, wo Menschen hingehen und jemand ja, liebgewinnen, der ein gottloses Leben führt. Und es ist ein Christ dieser und er sagt, ja, aber ich denke, das ist der Wille Gottes. Er hat uns einfach zusammengeführt. Es war einfach von ihm. Es ist Gottes Wille. Ihr Lieben, das ist nur ein Beispiel. Es gibt Dutzende Situationen, in unserem Leben, wo wir es versuchen hineinzupressen und sagen, wir leben unter dem Willen Gottes. Wir leben, was er uns sagt, das wollen wir tun. Also es muss geprüft werden. Nicht alles, was so gut klingt, ist so gut. Also der Rat, was er euch sagt, das tut. Was wird Jesus nun machen? Wie wird er jetzt reagieren? Maria hat ihn sozusagen in die Klemme gestellt, in einen Zugzwang. Er muss jetzt etwas machen. Entweder er sagt, lasst mich in Ruhe, ich habe damit nichts zu tun, oder er wird handeln. Und jetzt kommen wir zum nächsten Vers. Und der nächste Vers gibt uns die Einleitung für das Handeln Gottes, für das Handeln Jesu. Jesus ist Gott. Und es lässt uns erstmal so den Überblick sehen, was dort geschieht, was dort da ist. Vers 6. Es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder 2 oder 3 Eimer fasste. Unser Blick fällt also auf diese aus Stein gehauene Fässer. Warum aus Stein? Ihr wisst, mit der Reinigungssitte der Juden, wenn du einen irdischen Topf hattest, also einen aus Clay, Ton, danke. Wenn da ein unreines Tier jetzt irgendwie da reinfallen würde, dieser Krug, diesen Tonkrug müsste man zerbrechen. Er würde unrein werden. Ein steinerner Krug dagegen nicht. Aus diesem Grund benutzte man zur Reinigungssitte steinerne Gefäße. Ein jedes von diesen Gefäßen wird uns hier beschrieben, ungefähr sind das jedes Gefäß 39 Liter. Also 6 von diesen Gefäßen, steinernen Gefäßen, 39 Liter in jedem Gefäß. Das macht ungefähr, wer ist gut in Mathe? Rechnet mal 40 anstatt mal 39. 4 mal 6. Wie viel? 240. Wenn es wirklich 39 Liter war, dann sind es 6. Weniger, also 200, was? 34, richtig? Also, stellt euch vor, hier sind Behälter mit insgesamt 240 Liter grob. Wir können auch sagen 200, wenn es euch einfacher zu behalten ist. Steinerne Gefäße, die fallen auf. Wisst ihr warum? Weil die werden nicht hin und her geschleppt. Die sind gehauen aus Felsen, also aus Stein. Die hat man mit Mühe und Not dahin geschleppt, dahin gebracht, die hat man dahingestellt und sie standen dort. Sie waren sofort auffallend und sichtbar für jedermann, denn jeder musste sie benutzen. Ich möchte jetzt von der Zeit halber nicht auf die Reinigungssitten eingehen. Es war sehr, sehr bedeutsam und wichtig, aus dem Alten Testament abgeleitet davon, dass alles, was sich Gott genähert hat, mit Wasser gereinigt werden musste. Es waren die Priester, die Leviten, die sich mit Wasser reinigen mussten. Es war Teile der Opferungen, also das Opfer, was gereinigt werden musste. Es waren die Menschen, die unrein wurden, die zum Tempel kommen mussten, um sich zu reinigen. Es war sogar, wenn man Kriegsbeute gemacht hat, in den Krieg gezogen hat und Zeug mitgebracht hat, es musste mit Wasser gereinigt werden. Und so aus all dem ergab sich ein Bild, alles was zum Volk Gottes kommt, was in die Nähe Gottes möchte, muss mit Wasser gereinigt werden, muss gewaschen werden. Das sehen wir auch aus Markus Kapitel 7, dass in der Zeit Jesu einen großen Wert darauf gelegt wurde, dass ein jeder sich gereinigt hat und ein jeder reinigen musste. Ihr wisst, wo Jesus eingeladen wurde in Lukas Kapitel 11 von einem Pharisäer, dass es zu einem großen Anstoß wurde, wo Jesus dorthin kommt und sich nicht wäscht. Also diese Gefäße waren da, nicht damit man sich richtig da reinkrabbelt und alles ganzen Dreck abwäscht, sondern man hat daraus geschöpft und hat sich damit gewaschen. Es war eine zeremonielle Reinigung, eine sinnbildliche Reinigung, dass man sich waschen muss, die Unreinheit abzuwaschen. Und jetzt sieht Jesus diese Gefäße, Vers 7. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Krüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben hin. Ist es nicht komisch? Der Wein geht aus, also sind doch alle Gefäße, alle Weingefäße leer, nicht wahr? Also füllt doch die Weingefäße mit Wasser. Nein, Jesus zeigt auf diese riesige Wasserkrüge, die für die Reinigung bestimmt sind. Jesus, du hast doch nicht etwa im Sinn, mit den Gefäßen der Reinigung hier irgendwas zu machen. Das gibt Ärger. Und Jesus fängt an und sagt, hört mal zu, hier sind die Reinigungsgefäße, füllt sie mit Wasser. Wir sehen, es ist ein Zeichen. Also das erste Zeichen, was Jesus setzt, ist, dass Maria keine besondere Beziehung hat zu Jesus. Dass menschlich gesehen wir von unserer menschlichen Seite keine besondere Beziehung haben zu Christus. Auch wenn du in eine christliche Familie hineingeboren bist, egal aus der menschlichen Perspektive, hast du keinen Vorzug. Das zweite Zeichen, was Jesus hier setzt, Jesus greift das Reinigungsverständnis an. Das Zeichen, was Jesus hier setzt, ist als zweitens, Leute, euer Verständnis von Reinigung ist verkehrt. Auf die Dinge, auf die ihr Wert legt. Ihr denkt, dass man von außen etwas reinigen kann. Ihr denkt, dass man, wenn man von außen etwas gemacht hat, wenn es Leute sehen, dann ist es genügend, wenn du es vor den Menschen machst. Und Jesus macht es hier deutlich. Leute, nein. Und das ist, warum Jesus nicht die Weinkrüge nimmt, die doch leer sind, sondern er nimmt die Reinigungsgefäße. Und man muss sagen, er provoziert unheimlich. Das ist eine Provokation gewesen, weil das waren Gebote, das waren Sitten, das war das Verständnis aus dem Alten Testament. Und Jesus, das erste Auftreten in einem kleinen Dorf, wo die Leute aus Nazareth da sind, wo die ganzen Leute da sind, die ihn eigentlich kennen. Und er provoziert sie öffentlich mit dem. Also Jesus lässt diese Wasserbehälter füllen und greift somit diese Reinigungssitte an. Es ist aber noch etwas anderes, was Jesus hier aufzeigt. Es ist ein Anfang eines neuen Bundes, den Jesus hier bringt in diese Reinigungsgefäße. Da kommt jetzt Wein rein, ihr Lieben, da kommt Freude rein, da kommt der Genuss Christi kommt da rein. Es ist eine neue Zeit, ein neuer Bund, der hier entsteht. Und natürlich, was hier geschieht, Jesus setzt ein Zeichen, dass er Gott ist. Und zwar dadurch, dass er aus Wasser Wein macht. Ihr wisst alle sehr gut, um Wein zu kriegen, um guten Wein zu kriegen, welche Schritte davor gemacht werden müssen. Okay, ich höre jetzt vielleicht schon diejenigen, die sagen, nein, nein, es geht hier nicht um Wein, sondern Traubensaft. Lassen wir es mal, sagen wir Traubensaft. Ihr wisst, wie viel du durchgehen musst, bis du guten Traubensaft kriegst. Also, als erstes, du musst Samen haben. Du musst es einsehen. Du musst warten, bis der Weinstock wächst. Dann musst du wieder warten, bis es eine Erntezeit gibt. Dann müssen die Trauben gepflückt werden. Dann müssen die reingebracht werden. Sie müssen verarbeitet werden. Der Saft muss rausgedrückt werden. Und jetzt käme vielleicht die Streitfrage. Okay, und jetzt ist auch schon Ende. Ihr Lieben, auch wenn es so wäre, ja, auch wenn es so wäre, dass hier jetzt Ende wäre und es ist ein guter Traubensaft gemacht worden von Jesus, trotzdem ist es ein Wunder, ein schöpferisches Wunder. Und Johannes fing damit an, im ersten Kapitel, das er aufgezeigt hat, Jesus ist der Schöpfer aller Dinge. 1. Johannes 1, Vers 3, alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eins entstanden, was entstanden ist. Und hier sehen wir, dass Jesus den Beweis liefert, dieses Zeichen aufzeigt, ich bin der Schöpfer, ich kann aus nichts, ich kann aus Wasser, kann ich Wein machen, Traubensaft machen. Und ich möchte aber trotzdem noch auch auf diese Theorie der Unmöglichkeit auch noch eingehen. Ich möchte das einfach klären, warum es aus dem Text heraus nicht sein kann, dass Jesus hier Traubensaft gemacht hat, sondern dass es wirklich Wein war. Also bitte, wie ich auch letztes Mal gesagt habe, ob du für oder gegen bist, hör einfach bis Ende zu. Also ich möchte kurz erstmal aufzeigen, Wein überhaupt in der Schrift. Also kann es sein, dass Jesus wirklich Wein gemacht hat? Könnte es sein? Und dazu möchte ich erstmal kurz aufzeigen, was die Bibel überhaupt dazu sagt. Und zwar Psalm 104, Vers 15, Wein, ich lese nur diesen Vers, und Wein, der das Menschenherz erfreut, damit er das Angesicht glänzend macht vom Öl und Brotes, das das Menschenherz stärkt. Also die Aussage in diesem Psalm, ihr könnt es selber lesen, ich lese nur diesen Ausschnitt, und Wein, das das Menschenherz erfreut, also das den Menschen froh macht. Wisst ihr, ein Rabbi hat gesagt, wo es an Wein fehlt, wo es an Wein fehlt, muss Medizin her. Ja, also, wo es an Wein fehlt, muss Medizin her. Und ich glaube, das siehst du ein Stück aus diesem Text. Also Psalm 104 macht es deutlich, Wein ist da, damit das Herz des Menschen froh werde. Jetzt sehe ich das Argument, ja, Moment mal, das kann auch von einfach Traubensaft, da ist genauso Süßstoff drin, und wie ihr alle wisst, wenn jemand süße Sachen isst, dann steigt der Insulinspiegel, richtig? Und der Insulinspiegel ist dafür verantwortlich, dass das Gehirn, also es gibt eine Ausschüttung von Dopamin. Okay, ihr könnt diese Fachwörter vergessen, aber einfach, damit ihr es mal gehört habt, das ist das Argument. Ihr Leute, wenn ihr was Süßes isst, und deswegen würde das vielleicht auch dieser Wein nicht wirklich als Wein meinen, sondern einfach ein süßer Traubensaft, du kriegst Zucker, der Zucker produziert Insulin, und der Insulin ist dafür verantwortlich, dass wir Dopamin kriegen, und Dopamin gibt das Glücksgefühl. Also kann es gut sein, dass die Leute einfach Traubensaft hier in Psalm 104 gemeint haben, dass Gott davon spricht. Ihr Lieben, ich möchte euch zurückführen, es ist der gleiche Traubensaft, den 1. Mose 9, Vers 21, den Noah getrunken hat von diesem Traubensaft. Und es ist auch der gleiche Traubensaft, die 1. Mose 19, Vers 33, die Töchter Lots ihrem Vater gegeben haben. Ja, also ich betrachtete wirklich im Hebräischen nur diesen Traubensaft, der jetzt hier in Psalm 104 beschrieben wird, der das Menschenherz froh macht. Also es ist der gleiche wie in 1. Mose 9 und 1. Mose Kapitel also 19. Auch im Alten Testament war dieser Wein, dieser Traubensaft, war ein Bild für das Evangelium, für die gute Botschaft, für den Segen des Herrn. Jesaja 55, Vers 1 heißt es, wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zu mir, und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Vers 3, neigt eure Ohren und kommt her zu mir, hört zu, hört, so wird eure Seele leben, denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Also die ganzen Segnungen Gottes vergleicht Gott hier mit dem Wein und sagt, kommt her und holt bei mir diesen Wein. Auch im Neuen Testament sehen wir, dass Jesus diesen Vergleich macht des Weins, also des fermentierten Weins, nicht einfach eines Traubensafts, mit dem Evangelium, wo er davon spricht, dass man neuen Wein nicht in alte Schläuche tut. Warum? Weil er fermentiert, er dehnt sich aus und das würde die Schläuche reißen. Und Jesus vergleicht es mit dem Evangelium. Nun, ich möchte auch Bilder aufzeigen oder auch Schriftstellen nehmen, die als wenn gegen benutzt werden. Dass Gott doch gegen Wein ist und dass Jesus niemals Wein machen konnte. Es wird zum Beispiel von Sprüche genommen, Sprüche Kapitel 31, wo der König angesprochen wird und man dem König sagt, nicht für Könige ziemt es sich, Lemuel. Ja, hier wird ein bestimmter König angesprochen, weil es auch ein direktes Schreiben an diesen Mann ist. Lemuel, nicht für Könige Wein zu trinken, noch für Fürsten zu fragen, wo ist Rauschtrank? Also aus dieser Stelle wird dann herausgenommen, Wein ist nicht biblisch, denn es ziemt sich nicht für Könige. Ihr Lieben, der Kontext muss wieder betrachtet werden. Das ist das Schlimme, Bibelverse einfach aus dem Kontext hinauszureißen. Der nächste Vers spricht darüber und sagt, weißt du was, gib dem Wein, dem Traurigen, ich lese es vor, gib Rauschtrank dem Mutlosen und Wein den Verbitterten. Ein solcher mag trinken und seine Armut vergessen und an seine Mühsal nicht mehr denken. Beide Verse, auch diesen Vers davor und Vers danach, darf man nicht auseinanderreißen. Der Text spricht hier nicht, dass man hier einen besoffen machen sollte, sondern er spricht darüber, dass er sagt, der König hat eine Riesenverantwortung. Und der nächste Vers, Vers 8 und 9, zeigen es auf und sagen, der König hat den Auftrag, Recht zu sprechen, Gerechtigkeit, für Gerechtigkeit im Land zu sorgen. Und wenn er trinken würde, sich betrinken würde, er würde das ganze Land in Mitleidenschaft ziehen. Ein König darf so etwas nicht tun. Also der Kontext geht hier nicht überhaupt um Trinken oder Nicht-Trinken, sondern hier geht es um die Aufgabe des Königs, was er machen muss, dass er für Recht und Ordnung sorgen soll. Und wenn er das machen würde, was würde er alles mit sich ziehen? Der arme Mann dagegen, er würde sozusagen nur sich selbst in Mitleidenschaft ziehen. Wohlbemerkt nochmal, es heißt nicht, dass er es machen soll, sondern ein solcher mag es trinken. Also der Einfluss von einem Einzelnen auf die Gerechtigkeit des Landes ist unrelevant. Also er verändert nichts, aber der König, er würde das ganze Recht beugen. Aus diesem Grund darf er nicht. Die nächste Stelle, die auch manchmal genommen wird, ist aus Jeremia 35. Und da heißt es in Jeremia 35, dass Gott Jeremia gebietet, eine ganze Sippschaft in den Tempel zu führen und ihnen Wein zu trinken geben. Ihr Lieben, ich rede, wenn ich diese Stellen hole, ich spreche nur über das gleiche hebräische Wort von Wein wie in Psalm 104, durchgehend, okay, aus dem Alten Testament. Auch hier verwendet er das gleiche, also den gleichen Traubensaft. Vers 2, geh zum Hause der Rechabiter und rede mit ihnen und bringe sie in das Haus Jahwes, in eine der Zellen und gib ihnen Wein zu trinken. Das sollte Jeremia auf den Auftrag Gottes machen. Und jetzt seht ihr etwas. Er bringt diese Sippschaft in den Tempel, also im Tempel sind ja noch einzelne Räume, und er bringt sie in einen Raum und stellt ihnen das vor und sagt, hier, Leute, trinkt. Und hier kommt die Antwort dieser Männer. Sie aber sagten, Vers 6, wir trinken kein Wein, denn Jonadab, der Sohn Rechabs, unser Vater, hat uns befohlen und gesagt, ihr sollt kein Wein trinken, weder ihr noch eure Söhne ewiglich. Das wird dann oft genommen, sagen, Leute, hier ist der Beweis, es ist nicht gut oder man soll es nicht machen. Völlig aus dem Kontext, verzeiht mir, es geht überhaupt nicht darum, Gott gibt den Auftrag Jeremia, geh, bringe sie dorthin und gib den Wein. Und hör auf ihre, das sagt Gott nicht, aber ich füge es hinzu, hör auf ihre Antwort, denn das ist, was der Kontext aufsagt. Sie sagen, unser Vater hat uns geboten, kein Wein zu trinken. Aus diesem Grund machen wir es nicht. Vers 7, unser Vater hat uns geboten, keine Häuser zu bauen. Und das machen wir. Unser Vater hat uns gesagt, wir sollen keinen Samen einsehen. Also wir sollen nicht Landwirtschaft betreiben. Und das haben wir gemacht. Alles, was unser Vater uns gesagt hat, haben wir eingehalten. Wir haben kein Wein getrunken, wir haben keine Häuser gebaut, wir haben keinen Samen eingesät, wir waren nicht Landwirte. Wir haben das alles befolgt. Und jetzt führt Gott Jeremia zu diesem Punkt und sagt, hört zu, diese hören auf ihren Vater. Warum hört ihr nicht auf mich? Wie kann es sein? Hier hat ein Mensch geredet. Einfach aus seinem ich sage mal, aus seinem Bauch heraus. Und sie halten es und sie machen es. Also das ist jetzt keine Argumentation, dass man es machen soll, aber ich möchte etwas klarstellen, was die Schrift dazu sagt. Und das allein. Also, diese Stelle ist völlig ungeeignet, doch selbst wenn man Daniel nimmt und sagt, Daniel hat auch kein Wein getrunken. Ihr Lieben, das ist im ersten Kapitel vom Buch Daniel, Vers 16 wird das erwähnt. Im gleichen Buch, Kapitel 10, bezeichnet Daniel das als Fasten, dass er sich des Weins enthalten hat für 3 Wochen. Okay? Es ist der gleiche Saft wie Psalm 104. Also wir sehen, es wird sehr schwierig, aus dem Alten Testament etwas anderes aufzuzeigen. Und auch im Neuen Testament ist es nicht anders. Denn wo Jesus den Kontrast darstellen möchte zwischen Johannes und sich, da benutzt er genau das und sagt, dieser Mann, er lebte auf der Seite der Askese, also er hat sich von allem ferngehalten, er hat nur Heuschrecken und wilden Honig gegessen. Jesus dagegen, von ihm wurde gesagt, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Also Johannes hat nichts gemacht und Jesus hat alles gemacht, also er hat auch Wein getrunken. Ihr Lieben, ein bisschen weiter im Neuen Testament sehen wir auch, wo es um die Mitarbeiter geht in der Gemeinde. Da wird zu den Diakonen gesagt, 1. Timotheus 5, Vers 23, dass sie, 1. Timotheus 3, Vers 8, dass sie nicht vielem Weingenuss ergeben sind. Also nicht vielem, grammatisch nicht vielem Weingenuss ergeben sind, bedeutet nicht, dass sie nicht trinken sollen, sondern nicht viel trinken sollen. Zu Timotheus schreibt er, Kapitel 5, Vers 23, nimm ein wenig Wein. Er gebietet ihm, wegen seiner Gesundheit, ein wenig Wein zu nehmen. Zu Titus schreibt er an die Frauen, die unter Frauen arbeiten, ja, verantwortliche Frauen, die in der Frauenarbeit tätig sind, in 2. Titus, Titus 2, Vers 3, dass sie nicht vielem Weingenuss ergeben sind. Wir sehen, es ist unmöglich, aus dieser Stelle herauszunehmen, dass Jesus hier einfach nur Traubensaft gemacht hat und nicht Wein. Nur aus dem Kontext der ganzen Schrift. Und ich habe es jetzt noch gar nicht geschafft, darauf einzugehen, auf den eigentlichen Kontext, was wir hier sehen. Ich lese diese Verse und damit müssen wir dann leider schließen. Ich denke, ich werde es nächste Mal dann fertig machen. Ich lese Vers 9 und 10. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hat. Und er wusste nicht, woher es war. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da rief der Speisemeister den Bräutigam und sprach zu ihm, jeder Mann setzt zuerst den guten Wein vor und dann, wenn sie trunken geworden sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Also nächstes Mal werde ich hier anknüpfen und hier weitermachen, dass aus dieser Aussage hinaus, dass wenn sie getrunken haben, wenn sie trunken geworden sind, dass das nichts mit dem Sättigungsgefühl zu tun hat, dass sie halt sich den Bauch so vollgehauen haben mit einem guten Saft, dass sie dann keinen Platz mehr hatten für einen, sondern achtet auf das, wie er das sagt. Und zwar, wenn sie von diesem Wein so getrunken haben, dass sie den Müll, sozusagen, also den schlechten Wein, gar nicht mehr als schlecht empfinden. Okay? Das ist die Kernaussage in dieser Aussage. Also, sie haben so viel getrunken und wenn sie so viel getrunken haben, dass sie nicht mehr in der Lage sind, den Süff von einem Guten zu unterscheiden, dann bringt man den Traubensaft. Wir sind hier noch nicht fertig, okay? Bitte, egal auf welcher Seite du bist, für oder gegen, ja, was deutlich ist, Jesus setzt hier Zeichen. Und das ist notwendig, dass wir das behalten, das verstehen, um welche Zeichen es sich hier handelt. Als erstes, das Zeichen, das er setzt, ist in der Beziehung. Es gibt keine menschlichen Vorteile, auch wenn du Maria heißt. Ja, um wahrscheinlich der ganzen katholischen Bewegung den Boden unter den Füßen wegzunehmen und auch uns, wenn wir denken, dass wir durch irgendwelche menschliche Verhältnisse ein besseres Verhältnis zu Christus haben. Nein, es gibt nur einen Mittler und das ist Christus selber. Und das zweite Zeichen, was Jesus hier setzt, indem dass er das Wasser zu Wein macht, und zwar in den Reinigungsgefäßen. Lass uns noch kurz still werden.